Also, wir hatten letztens im 1. Samuel 14, Vers 46 aufgehört. Dann lesen wir nochmal die letzten paar Verse. Also, 1. Samuel 14, Vers 47, lassen wir noch beten. Vater, ich danke dir. Du kennst mich und ich danke dir, dass du alles wegnimmst, all unsere Sorgen, all unsere Last und all unser Fleisch. Dass du die Wahrheit bist und das Licht in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du das auch heute bist. Also ich danke, dass du zu uns reden willst. So. Als aber Saul die Herrschaft über Israel bekommen hatte, da kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher. Gegen die Moabiter, gegen die Ammoniter, gegen die Edomiter, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister. Und wohin er sich wandte, da war er siegreich. Also Saul war ein mächtiger König, so, und der hatte auch Einfluss und war clever. So, und er hatte überall Siege. Alle seine Feinde, gegen die er gekämpft hat, wurden besiegt. Außer die Philister. Das werden wir nachher noch sehen. So, und mit denen hat er bis zu seinem Abtritt als König zu kämpfen, bis zu seinem Tod. Und erst David wird die endgültig beseitigen. So, aber wir wissen vom letzten Mal und heute wird es nochmal ganz, ganz deutlich. Ne? Erinnert euch, letztes Mal die Thematik von dem Kapitel war so ein: Entweder ist dein Herz auf Gott gerichtet oder auf dich selbst. So, Saul, sein Herz war auf sich selbst gerichtet, nicht auf Gott. Ne? Ihm war es wichtig, was die Menschen über ihn denken. So, und ihm war Macht und Reichtum und Ruhm wichtiger und seine Ehre als, ja, als Gottes Wille. So, und Jonathan, das Gegenbeispiel, sein ältester Sohn, hat ein Herz für Gott gehabt. So, und sein Herz war auf Gott ausgerichtet. Egal wie stark der Feind war und wie unmöglich diese Situation und die Anfechtung, in der er da war. So, und er wusste, wer Gott ist. Er hat Gott vertraut und er hat gesagt: Nicht mein Wille, sondern deiner. Ich gehe jetzt los. So, und wenn das und das passiert, so, dann wirst du mir so oder so tun. Ne? Also das absolute Gegensatz zu Gegenteil zu seinem Papa. Lest mal weiter. Aber ja, Saul war trotzdem gesalbt als König, ne? Und er hatte Samuel als Propheten und Richter. So, und deswegen schenkte Gott Siege, weil Gott hatte noch was vor. Vers 48. Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug Amalek und er rettete Israel aus der Hand derer, die sie beraubten. Und die Söhne Sauls waren Jonathan, Jeschwi und Malki-Schua. Und von seinen zwei Töchtern hieß die Erstgeborene Merab und die Jüngere Michal. Und die Frau Sauls, die hieß Achinoam. Sie war eine Tochter von Ahimaas. Und sein Heerführer hieß Abner. Und sein Sohn Ners, des Onkels Sauls. Kisch aber, der Vater Sauls, und Ner, der Vater Abners, waren Söhne Abiels. Und der Krieg gegen die Philister war heftig, solange Saul lebte. Und wenn Saul einen starken und tapferen Mann sah, dann nahm er ihn zu sich. Also Saul hat ja angefangen, das erste Mal in der Geschichte von Israel so eine eigene Armee aufzustellen, ne? Dass nicht mehr alle zusammen ausziehen, sondern nur die Berufsarmee. So, und Saul wird cleverer. Der hat gemerkt, so, okay, aus eigener Kraft mit 3000 Mann kann man nicht viel erreichen. So, und wenn er irgendwo einen starken Kämpfer sieht, nimmt dann mit in seinen Trupp, ne? So, und er hat jetzt eine ziemlich starke Armee zusammengestellt. Das ist Wahnsinn. Saul hat echt viel erreicht. Fangen wir an. Kapitel 15, Vers 1. Samuel aber sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr, der Herrscher: Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten hinaufzog. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Ist schon krass, ne? So. Ich meine, mich schockiert das jetzt nicht mehr, aber am Anfang hat mich das ziemlich schockiert. Ich meine, 1. Johannes, Gott ist Liebe, ne? So, und dann liest du hier Gott mit, der zu uns kommt mit seiner sanften Stimme und mit Gnade und Barmherzigkeit und Güte und Treue, ne? Das ist die gleiche Person und die gleiche Stimme, die dort sagt: Siehst du dieses Volk da? Metzel das nieder und lass niemanden und nichts überleben. Und auch ihr Hab und Gut will ich nicht haben, sollt ihr nicht haben, verbrennt alles. So. Das ist ein riesen Blutbad, was Gott da anrichtet gerade. So. Aber wir wissen ja, wenn man Bibel liest, so, dann kriegt man schnell was mit. Und Amalek hat eine Vorgeschichte. Und zwar ungefähr 400 Jahre vorher, ne? So, das steht im 5. Mose 25, Vers 17. Amalek war das Volk, das erste Volk, als Israel aus Ägypten zog, durch die Wüste und ins verheißene Land kam, ne? So, das Israel angegriffen hat. So, und die wollten es nicht durchlassen. Und Amalek war noch schlimmer als das. So, und Amalek kam von hinten an Israel ran und hat die Schwachen umgebracht. Und hinten waren meistens Kranke, Verletzte, Schwangere, Frauen mit kleinen Kindern, ne? So, ältere Leute. So, und die haben die Schwachheit angegriffen von Israel, als es ins verheißene Land ging. So, und haben es beraubt. So. Es ist bekannt, Gott sagt es so, als das Volk, das nicht Gott fürchtet. Also Samuel nennt das dann später auch so. Und Gott hatte damals schon gesagt zu Mose, dieses Volk soll ausgerottet werden, und zwar komplett. So, und es ist beschlossen und es wird so geschehen. So, und jetzt, 400 Jahre später, kommt Gott zu dem König Saul und sagt: Jetzt ist es soweit. So, vor 400 Jahren habe ich gesagt, es wird passieren, und jetzt ist es der Punkt da, die Zeit da, dass mein Wort eintrifft, ne? Gottes Verheißungen kommen immer rein. So, und das ist schon krass, weil Amalek hatte 400 Jahre Zeit, Buße zu tun. Hatte 400 Jahre Zeit, umzukehren zu Gott. Aber das Volk Amalek war so verdorben wie die Zeit heute. So ein noch verdorbener vielleicht, noch ein Stück. So, weil sie hatten Gottheiten angebetet, die wurden durch Sexualpraktiken angebetet, und die Kinder, die dadurch entstanden wurden, wurden halt dem Baal geopfert. Das waren so brennende Hände, und die Babys, die Säuglinge, die gerade rauskamen, wurden auf diese glühenden Hände gelegt und sind verbrannt halt, ne? So, und als Zeichen der Anbetung. So. Und Amalek hat sich immer weiter entfernt, so von Moral und Ästhetik und dem Guten. So, es war ein böses Volk. Und wir kennen das aus der Geschichte. So, jede Nation, die entstanden ist, die sich entfernt hat von Gott und von seiner Moral, da hat Gott den Segen weggenommen, und die Nation ist verdampft ins Nichts, ne? Können wir jetzt nur noch aus Geschichtsbüchern und aus irgendwelchen Fragmenten, die unter der Erde liegen. So wird das Gott auch in Deutschland machen. Oder mit Amerika oder mit sonst irgendeinem Volk, das halt weggeht von ihm und sagt: Ja, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Weißt du? Was das mir zu haben reicht. Ich habe mir aufgeschrieben, aber ich glaube, Geschichtsunterricht ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Vielleicht noch was interessant war: Amalek war ein nomadisches Wüstenvolk, das von Esau abstammt. Fand ich ziemlich interessant zu wissen. So, ne, kann man nachlesen im 1. Mose 63. So. Lesen wir weiter. Vers 4. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie bei Telaim, etwa 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Saul kam zu der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen: Geht fort, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, damit ich euch nicht mit ihnen auftreibe. Denn ihr habt Gnade an allen Kindern Israels erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. Wie hießen sie? Die Keniter. So, und das waren die, als Israel durch die Wüste ging und rauskam, so, die gesagt haben: Nee, ihr dürft unser Land durchziehen. So, wir lassen euch freien Zugang. Ne? Die haben sogar Essen gegeben und alles. So, und Gott segnet es. Vers 7. Da schlug Saul Amalek von Hevila an bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Und er nahm Agag, dem König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. So, und jetzt kommt Sauls Herz langsam wieder durch. Gott hat gesagt: Lass niemanden und nichts leben. Ne? So, und Saul ist erstmal ungehorsam. So, er lässt den König leben und nimmt ihn als Gefangenen mit. So. Und weißt du, wenn Gott uns irgendwas sagt, so, dann ist es super wichtig, sich dran zu halten. Ich meine, ich kenne das bei mir, das fällt einem echt manchmal schwer, ne? So ist es zu 100% durchzuziehen, aber wenn man nicht hundertprozentig nachfolgt, und kompromisslos mit Jesus geht, so, dann kommt eine Menge Fluch ins Leben rein. So, man verpasst super viel. Ein Leben, das voll ist mit Kompromissen und sagt: Ja, die kleine Sache, die lasse ich noch. Oder ich habe heute das gemacht und so, und dann ist es okay, wenn ich jetzt heute Abend das mache. Habe ich mir verdient. Weißt du, ist jetzt nicht so schlimm. So. Oder ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich mache das jetzt. So, ist egal. So wird schon alles gut werden. Aber wenn du die Bibel liest, Alte sowie das Neue Testament, und auch wenn du in dein eigenes Leben guckst mit Gott, so, wenn du einen Kompromiss eingehst und irgendwas zulässt, was Gott gesagt hat, das soll raus, und zwar alles, so, dann wirst du irgendwann ein ziemliches Problem haben. Israel hatte dann ein Problem. So, die haben, wenn wir nachher noch lesen, nicht alle Amalekiter getötet. Und 500 Jahre später, da ist ein Agagiter namens Haman, und der versucht, alle Juden auszurotten. Kennt ihr den? Das ist im Buch Esther. So, und Israel wird immer wieder Probleme mit diesen Agagitern haben. So, die werden sich immer wieder mehren, und der Hass wird sich immer mehr verstärken, so gegen Israel. So, lass nicht zu, dass du irgendwas in dein Leben wachsen lässt und da lässt, weil irgendwann wird es sich einholen und dann hast du damit zu kämpfen. So, aber wir wissen, wie es bei Esther in dem Buch ausging. So, ne, Gott hat gesiegt. So, Gott steht doch über unseren Schwachheiten. So, aber Israel hatte echt eine schwere Zeit. So, kann man drauf verzichten. Vers 9. Und Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war, und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. So. Habsucht. Ne? So. Und ich kenne es von mir. Gott hat mir ein paar Sachen gegeben, gezeigt damals, so, und hat gesagt: Lass das keinen Platz in unserer Ehe sein. Lass das keinen Platz in unserer Beziehung sein. So. Und versuch dich davon zu entfernen. Gott hat mir Kraft gegeben dafür. Weißt du, und ich hatte Sieg. Hätte Sieg haben können. Aber dann kam mein Fleisch und ich habe zugelassen, weißt du, ich habe alles Mögliche aus meinem Schrank entfernt, weil ich damit nichts mehr zu tun haben wollte. Aber beim Aussortieren, kam dann auf einmal das Buch oder das Ding, wo ich gesagt habe, so, das scheint mir zu wertvoll. Das ist zu schade zum Wegwerfen. Und eigentlich ist es nicht schlimm. Ich lasse es erstmal da, vielleicht sagt Gott ja nochmal was. Ansonsten kann ich es behalten. Hat mir nur Probleme gemacht. Lass nicht zu, dass du dich in der Welt bewegst und diese Kostbarkeiten in dein Leben holst. Weil Gott sagt, wir haben einen Schatz im Himmel und da soll er sein. Und all das, was du dir hier anhörst, macht dir Probleme und wird dich hier unten noch mehr an der Welt festhalten und verhindern, dass du deinen Blick auf Jesus hast. Ne? Jesus hat gesagt, schau nach oben auf mich und der Rest passiert. Sei zufrieden mit dem, was ich dir gebe. Dein Erbe, dein Besitztum sind nicht die Reiche und ein eigenes Haus und was weiß ich, was du für Träume hast, sondern dein Besitztum bin ich und das ewige Leben, das ich dir gegeben habe. Steht in Jesaja und noch irgendwo. Vers 9. Nee, Vers 10. Da ging das Wort des Herrn an Samuel. Sünde bleibt nicht ungestraft, ne? Kommt jetzt. Es freut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Also Samuel entbrannte, wurde nicht sauer auf Saul, sondern ja, weil Gott ihm gesagt hat, Saul hat jetzt sein Ende. Und wir wissen, dass Samuel den Saul liebte und echt nah war. Und es ist toll, wenn uns Gefühle übermannen, ist das das beste Paradebeispiel, an das wir uns halten können. Wenn uns Gefühle oder Emotionen überrannen, die uns einfach Dinge tun oder fühlen lassen, die wir sonst, wenn wir klar wären, ganz anders überwältigen würden oder bewältigen würden, dann ist das Beste als allererstes ins Gebet zu Gott zu gehen. Gefühle sind wichtig, aber die Gefühle sollen uns nicht leiten. Von daher pass auf, dass dein erster Schritt zu Gott ist. Egal, ob es sowas ist wie Wut oder Zorn oder Bitterkeit oder Frust oder Angst oder Furcht oder Leidenschaft und Hingabe und Liebe für irgendwas. Wenn Gefühle im Spiel sind, dann sei echt vorsichtig, weil Gefühle blenden. Und Gefühle bringen uns zu Sachen, die wir sonst nicht tun würden. Samuel schrie zum Herrn. Vers 12. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde dem Samuel berichtet. Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Sauls Herz wird wieder deutlich. Ich weiß nicht, ob in der Geschichte vorher schon mal in Israel irgendjemand sich ein Denkmal für sich selbst gemacht hat, für die Siege, die Gott getan hat. Ne? Ich glaube, es ist immer, wenn ein großer Sieg da war, dann wurden Steine genommen und auf den Haufen gepackt, Gott zur Ehre. Ne? Aber Saul lebt nicht für Gott und Saul lebt nicht zu Gottes Ehre und dem interessiert es nicht, ob sein Volk geistlich geleitet ist, sondern Saul lebt und regiert für seinen Bauch. Und er nimmt den Ruhm für seine Siege in Anspruch und lässt sich preisen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Pass auf die Denkmäler auf, die du dir setzt in deinem Leben. Ich muss mir immer wieder drüber nachdenken, wer bei mir in meinem Leben auf dem Thron sitzt. Und wen ich die Denkmäler baue. Was steht drauf bei den Denkmälern, an die ich mich erinnere? Meine großen Schlachten, die ich getan habe als Christ. Was steht drauf? Steht da zur Ehre Gottes? Oder steht da, hast du gut gemacht, Stefan? Und danke Gott, klein drunter vielleicht. Ohne dich wäre das niemals möglich gewesen. Ich danke dir. Vers 13. Als nun Samuel zu Saul kam, da sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ich verstehe nicht, warum Saul das so sagt. Vielleicht war er so verblendet oder hat, dass er das gar nicht gemerkt hat, dass er eigentlich gegen alles verstoßen hat, was Gott ihm aufgetragen hat. So, vielleicht wollte es auch vertuschen. So, mal gucken. Vers 14. Samuel aber antwortete: Und was ist das für ein Plöken von Schafen in meinen Ohren und das Brüllen von Rindern, das ich da höre? Sünde kommt immer ans Tageslicht. Sünde kann man nicht verstecken. So, es plägt und es mäht so dir nach. So, irgendwann kommt es ans Licht, sagt Gott. Jede Sünde bringt er ans Licht. Und Saul sprach: Man hat sich von den Amalekitern hergebracht. So, man hat sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und die besten Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen haben wir den Bann verstreckt. Das Volk ist schuld. Hatten wir schon mal, ne? Letztes Kapitel. So. Also ich hätte es ja anders gemacht, aber das Volk wollte so. Und kann ich nicht dran ändern. Das Volk ist schuld. Aber so ein, die haben das nur getan, so ein, für Gott. Um ihm Ehre zu bringen. Ne? Die Besten haben wir behalten und wir wollen sie natürlich alle opfern.
So. Ich finde hier vor allen Dingen interessant, wie er sagt, deine Gott.
Und das kommt immer und immer wieder, dein Gott. So, und weil es ist klar, er hatte keine persönliche Beziehung, ne? So, Vers 16. Samuel aber antwortete dem Saul: Halte still, also sei ruhig, halte Klappe. Und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Er sprach zu ihm: Na dann, rede. Und Samuel sprach: Ist es nicht so? Als du klein warst in deinen Augen, da wurdest du das Haupt der Stämme Israels und der Herr, der salbte dich zum König über Israel. Und es war so. Wir wissen noch am Anfang, Saul war ein junger Mann, so nicht nur hübsch und intelligent, sondern war ein demütiger Mann. So, er hat gesagt, wer bin ich? So, und er war ein gehorsamer Mann. So, weil er hat Sein Vater hat gesagt, geh und suche die Dinger, die mir abgehauen sind. Und Saul ist von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt. So. Und hat diese Schafe, waren es, glaube ich, ne? Oder Esel. Die Esel gesucht. So. Saul war vom Charakter her ein echt toller Kerl. So. Pass auf, was du dir wünschst, so. Der Paulus sagt, so, es sollen nicht viele Lehrer werden. Ne? Und lege nicht zu schnell die Hand auf jemanden. Mit diesen Handauflegen, das meint er nicht so ein Handauflegen und jemanden segnen und beten, sondern wenn man den Kontext liest, so ein, er sagt das zu Timotheus, so ein, leg nicht zu schnell die Hände auf, und das wurde gemacht, so, und wenn man jemanden als Diakon oder als Ältester oder ne, in irgendein Amt reingesetzt hat oder als Pastor ausgesendet, so ein, dann hat die Gemeinde oder die Ältesten so die Hand aufgelegt. So, weil, und er sagt doch, und setze niemanden ein, der zu jung ist. Nicht zu jung im Alter, weil Timotheus war auch noch ein junger Knabe, sondern der zu jung ist im Glauben. So, der noch nicht geprüft wurde, wo noch keine starken Winde da waren, der noch keine feste Wurzel hat. Ne? So, und der noch kippelt, wenn zu starke Winde kommen. So. Weil wenn du noch nicht gebrochen wurdest, immer wieder aufs Neue, so ein vorbereitet wurdest für ein Amt, so dann kommt Satan und dann wirst du fallen. So wie das mit Saul passiert das mit jedem anderen von uns. Wir sind schwach. So, als ich zum Glauben kam, so ein war das Erste, was ich getan habe, Briefe wegbringen für meinen Pastor, ins Klo putzen. Und das ein Jahr lang. So, ohne dass jemand wusste, was ich mache und wer ich bin und was Gott in meinem Leben tut. Und als ich dann langsam mehr und mehr Leitung bekommen habe, so hat Gott es auch nicht zugelassen. Ich habe einen Pastor bekommen, der nie Danke sagt, einen Pastor bekommen, der nie oder sehr selten irgendwie sagt oder dir das Gefühl gibt, du hast es richtig gemacht oder gut, ne? Und das hat mich gebrochen. So, weil ich nicht wusste, woran ich bin. So, bin ich jetzt ein guter Diener oder ein schlechter? So, mache ich es nur richtig oder nicht? So, aber es ist wichtig, dass wir gebrochen werden, weil das ist die Vorbereitung für das Größere. Jesus sagt, so, wer im Kleinen treu ist, der wird über Größeres gesetzt. So, und wer der Größte sein will, der muss der Kleinste von euch sein. Ich bin nicht gekommen, so, um zu herrschen, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin euer Sklave. Waren Jesus seine Worte und wäscht die Füße der Jünger. So, und kniet vor seinen Füßen nieder. So, und also pass auf, was du dir wünschst. Weil wenn du Leitung annehmen willst, dann ist es gut. So. Aber wenn du Leitung oder eine Aufgabe hast, so, dann hast du mehr Verantwortung. Und je mehr Verantwortung du hast, desto mehr Pflichten und Aufgaben hast du. So, und desto mehr musst du dich verantworten vor Gott später. Er sagt, am schlimmsten treffen es die Lehrer, die das Wort predigen. So, und weil die müssen Rechenschaft für alle dann ablegen. So, und ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Segen, ein Leiter einer Gemeinde zu sein. So, das ist eigentlich der niedrigste Job von allen. Weil du allen dienst und dir nicht mehr selbst gehörst. So, wenn du für dich privat mit Jesus gehst, so, und dein eigenes kleines Leben hast, ne, so, dann kannst du Häuser bauen und dann kannst du sparen für dein tolles Auto oder sonst was, so, dann ist das okay. Aber je näher und tiefer du gehst, so, desto mehr musst du geben und opfern von deinem Leben. Sterb dir selbst. So. Aber es ist gut, selbst zu sterben. Und je mehr ich gebe, desto mehr empfange ich von ihm. Und je mehr ich von ihm habe, so, desto reicher werde ich. Und desto reicher fühle ich mich auch. Vers 18. Und der Herr, der sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist auf die Beute hergefallen und hast getan, was böse in den Augen des Herrn ist? Und Saul antwortete den Samuel, aber ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und ich bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann verstreckt. Aber das Volk, ja, das hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es den Herrn, deinen Gott in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit ist besser als das Fett von Widdern. Und es ist was ziemlich Erstaunliches, was der Samuel hier sagt und David später auch in Psalmen und anderen Propheten. So war ja, damals war ja der einzige Weg zu Gott durch Schlachtopfer, ne? So, und durch das Opfern, durch Werke, die man tut. So, es war das Wichtigste, was Gott ihnen gegeben hat. So, als Ritual. Aber Gott hat damals schon gesagt, eure Rituale sind mir geil. So, und sind nichts in meinen Augen. So, und wenn sie nicht aus Liebe geschehen, zu mir. So, und wenn ihr nicht kommt, um mich zu treffen, zum Gottesdiensten oder sonst wo, persönlich in eurem Leben, so, dann trefft mich bitte nicht. So, wenn ich will eure Werke nicht haben, ich will eure Zeit, die ihr opfert, um zu Gottesdiensten zu kommen, oder euer Geld, das ihr gebt in die Kanne, so, wenn man das so macht. So, ich will das nicht haben, so, wenn ihr es nicht aus Liebe tut. So, und es ist immer eine Herausforderung für mich, ne? So, aus welchen Motiven tue ich, was ich tue? So, es ist mein Herz, das mich dazu bewegt, so, mein Herz für Gott und meine Liebe, die Dinge zu tun, die ich tue, die Entscheidungen zu treffen, die ich treffe, so, die Visionen, die ich habe, es kommt aus dem Herzen heraus, das Gott liebt, so, oder ist es aus dem Herzen heraus einfach was zu tun, damit ich nicht ganz so ein schlechtes Gewissen habe. Gott ist lieber, dass du zu seinen Füßen bist und ihn suchst, so, als ihm durch Werke gefallen zu wollen. Und Gott ist ganz wichtig, dass wir als seine Kinder gehorsam sind und folgen. Gehorsamkeit ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit ist besser als das Fett von Widdern. Und ich glaube, das ist auch was, was heute selten gelehrt wird. Und ich glaube, es gibt auch keine thematischen Predigten über Heiligkeit. Was gibt's noch? Helf mir mal. Gehorsamkeit, Folgsamkeit, Heiligkeit. Da gibt es so ein schönes Wort, das hört sich so schrecklich an wie Buße. Aber Gott ist es immer noch wichtig, auch für uns heute, obwohl wir in der Liebe und der Gnade sind und uns vergeben wird, wenn wir sündigen oder wenn wir fallen, sogar vergeben wird, wenn unser Herz kalt wird und wir mal uns nicht nach ihm sehen, sondern nach den Dingen der Welt und zurückrutschen und uns Schätze sammeln, so wenn unser Herz Ausflüchte sucht, so um irgendwas zu verdrängen, so und wir uns irgendwo wiederfinden, wo nicht Gott mehr ist. So Gott, es ist wichtig, dass wir Heiligung in unserem Leben haben. Und das ist das, was der Heilige Geist auch in uns wirkt. So ein Leben ohne Heiligung ist ein Leben ohne Gott. Weil wenn wir geführt sind vom Heiligen Geist und er in uns ist, so dann wird er uns lernen. Wird er uns zu uns sprechen. Und dann wird unser innerster Wunsch sein, verändert zu werden in das Bild von Jesus. Nicht mehr ich, sondern du. Ich will abnehmen. Du sollst zunehmen. Und für Gott ist es was echt Schlimmes, wenn man ihn überhaupt nicht mehr lieb hat und man nicht im Herzen hat und trotzdem so ein religiöses Bild hat in seinem Leben. Für Gott ist das super schlimm, weil für Gott ist das Unzucht, das ist Götzendienst. Lest mal weiter. Und es ist noch schlimmer als das. Vers 23. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und das ist schon ziemlich krass, oder? So, und wir wissen, glaube ich, alle, dass diese Magie und Zauberei und alles, was mit dieser schwarzen Religion zu tun hat, ne? So, und dass das was ist, wo jeder Christ seine Hände weglassen sollte. So, und wie Karin letztes Mal gesagt hat, als hier war, irgendwann hast du das mal gesagt, so ein Horoskope zum Beispiel, ne? Oder diese komische Tintenfisch, oder ich weiß nicht, es sind viele witzige Sachen, ne? Für die Menschen, die Gott nicht kennen, so wie diese Glücksteine, die du in deinen Tee packst oder in deinen Hals, oder dieser kleine Engel, ne? Dein Schutzengel, den du dabei hast und ruppelst du dran und dann hast du Glück. Oder das Kruzifix, das man um seinen Hals trägt und dann ist man gesegnet, oder die Maria, ne? Oder dieser Rosenkranz. Es gibt so viele Götzen, so viele Sachen, zu denen man beten soll und dran glauben soll, die einem Hoffnung geben sollen und Stärke, wo Gott gesagt hat, meine einzigste Stärke, die ich euch gegeben habe und das einzigste, wo ihr hin beten sollt, das bin ich. Ansonsten ist es Götzendienst. Also wenn du Maria anbetest, bist du ein Götzendiener. Ist logisch. Oder irgendwelche Heiligen, ne? Paulus war ein toller Mann, aber warum sollte ich zu ihm beten? Der ist im Totenreich und freut sich da. Wir wissen, noch später wird Saul den Samuel zurückholen durch eine Wahrsagerin. Und Samuel ist echt sauer und sagt, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Holst mich aus dem Totenreich wieder raus. Weißt du? Es ist gut, einfach manchmal darüber nachzudenken, was ist ein Götze? Unser einzigster Schutz, unsere einzigste Kraft, unsere einzigste Hoffnung, unser einzigstes Glück, all das, was wir brauchen, unsere Stärke, und die Wunder, die passieren, und das Licht, das wir brauchen, wenn wir in Situationen sind, wo wir Fragen haben, so oder Furcht, die kommen einzig und allein, steht im Philipperbrief, einzig und allein durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn wir Jesus Christus anbeten, beten wir den Vater an. So, lesen wir weiter, Vers 24. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt. Also, er hat es geschnackt. So, er gibt seine Sünde zu. Oder auch nicht. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Das ist meine größte Angst. Ich habe Menschenfurcht, von Anfang an. Und ich glaube, das ist schon immer mein Angriffspunkt gewesen, wo Satan mich leicht verunsichert. Weißt du? So. Diese Angst davor, Menschen zu enttäuschen oder nicht zu gefallen. So. Und das alles zusammenbricht, wenn ich nicht auf die Menschen achte, ne? Oder ihnen folge. So. Und es gibt Situationen, wo das wirklich ein Problem sein kann. So, und Saul hatte die gleiche Furcht, Menschenfurcht. So, und ich hatte Angst vor den Menschen, dass sie mich nicht mehr akzeptieren und mich nicht mehr ehren und mir nicht mehr folgen als König. So, und deswegen habe ich es getan. Aber Gott sagt, Liebe. Und wenn du liebst, Furcht ist nicht in der Liebe. So, wenn du mich liebst, dann werde ich dich füllen mit Liebe und dann wirst du die Furcht verlieren und der macht's. So, und ehre Gott in allem, was du tust. So, setz ihn in erste Stelle. Weil die Menschen sind im Endeffekt vergänglich und egal. So, ich habe auch die besten Freunde, die ich hatte und die wirklich unterwegs sind mit Jesus, so, und auch oft eine Wolke von Zeugen waren für mich als Vorbild, ne, und als Ansporn, so, und auch immer noch sind, so, haben Zeiten, wo sie falsch lagen. So, es ist immer besser, Gott zu gehorchen. Vers 27, und Samuel war, wo waren? Danke. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Vergib mir und kehre du mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Hätte Saul einfach von sich aus einfach umgekehrt zu Gott. Weißt du, ich glaube, das ist eine Sache, die passiert ist, ne? Und die ist falsche Entscheidung, falsches Herz, falsche Motive, ne? Alles, was er hier gemacht hat. Immer wieder ins Fettnäpfchen getreten. So, aber er ist ja auch nur ein Mensch. Und ich glaube, Gott hätte ihn wirklich gestärkt. So, und wäre umgedreht und hätte sich Gott zu Herzen genommen und wäre Gott gefolgt, hätte sein Königtum Bestand gehabt. Ne? Er hätte nur Buße tun müssen und sagen müssen, oh, jetzt habe ich was gelernt. Es geht um dich und ich will, dass es nur noch um dich geht. Aber Saul wollte das nicht. Und das ist bei uns genauso. Wir haben die Entscheidung, wie wir unser Leben wollen mit ihm. Vers 26. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen. Und der Herr, der hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Nein, Saul. Ich will nicht mit dir gehen. Geh mit Gott. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen. Da ergriff Saul beim Zipfel seines Obergewandes, sodass dieser abriss. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israels von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht. Er reut ihn auch nicht. Denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. David. Ein Mensch nach Gottes Herzen. Ein Sünder, wie man es sich nicht vorstellen kann. So, der aus Leidenschaft zu einer Frau Mord begeht. Und zwar auf der schlimmsten Art, die man sich vorstellen kann. So, der immer wieder ins Fettnäpfchen tritt. So, aber trotzdem, Mann nach Gottes Herzen. Ein Mann, der trotzdem seine Sünde erkennt, zu Gott schreit und sagt, ich bin Sünder, so. Sei mir gnädig, vergib mir. So, ich kann das nicht wieder gut tun. So, bitte verlass mich nicht. Bitte nimm deinen Geist nicht von mir. Wenn man die Psalmen durchliest, dann sieht man Davids Herz und der scheint echt oft ins Fettnäpfchen getreten zu sein. Weil es ist oft Treue da. So, aber sein Herz kommt am Ende immer zu einem Lobpreis für Gott. Zu einem Dank und zu einem Preis. So, sein Vertrauen war Gott. Vers 30. Saul versucht es nochmal, zum dritten Mal, Buße zu tun. Ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich dem Herrn, deinen Gott, anbete. Ich habe gesündigt, aber jetzt ehre mich. So. Also da kommt Sauls Herz halt wieder durch und man kann es nicht verstecken. Ne? So wie Jesus sagt, an den Werken werdet man erkennen. So, an der Liebe unter euch wird die Welt erkennen, wer ich bin und ob ich in euch bin. So, das Herz kommt immer durch. Und dann früher oder später so, sieht jeder, wie doll man liebt und in Leidenschaft ist. Saul ging es nicht um Gott, immer noch nicht, sondern er versucht zu planen und zu denken und zu machen, wie kann ich es noch hindeichseln, dass ich trotzdem König bin und Ansehen habe und Macht. So, ehre mich, bitte komm mit mir mit, weil wenn du nicht mit mir mitkommst, dann wird das Volk mich schmähen als König und die Ältesten. Bitte ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. So, komm bitte mit mir. Und ich werde den Herrn, deinen Gott, anbeten. Da kehrte Samuel um und folgte Saul. Und warum macht er das? So, ich denke mir einfach nicht um Liebe von Saul, sondern um Liebe von dem Volk. Weil er wusste, Gott hat jemand Neues erwählt und die brauchen einen geistlichen Leiter. Samuel war zu der Zeit der Einzige, der opfern durfte. Und nur weil ein ungeistlicher Leiter da ist, der mehr an seinen Bauch denkt als an Gott, so heißt es nicht, dass die Gemeinde ohne Opfer, ohne Geist sein soll. Ne? So. Sei dir deiner Stellung bewusst, die du hast. So. Da kehrte Samuel um, folgte Saul. Und Saul betete den Herrn an. Samuel aber sprach, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam gebunden zu ihm. Und Agag sprach, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Also voller Hoffnung, ich werde überleben. Samuel sprach, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden, vor allen Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke, vor dem Herrn in Gilgal. Autsch. Schlimmer als jeder Horrorfilm. Vers 34. Und Samuel ging nach Ramah. Saul aber zog in sein Haus hinauf nach dem Gibeah Saul. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zu dem Tag seines Todes. Denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Saul geht zurück nach Hause, ist trotzdem noch König und es ist er noch, ich glaube, 25 oder 35 Jahre. Ich habe die genaue Zahl vergessen. Ich glaube 25. So, also er ist noch eine ziemlich lange Zeit jetzt König, ne? So, aber er sieht Samuel nie wieder. Das einzige Mal, wo er Samuel wiedersehen wird, ist dann mit der Wahrsagerin. So, wo er ihn aus dem Totenreich wieder rausbeschwört. So. Und jeder Mensch hat eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich mit oder gehe ich ohne Gott? Lebe ich für ihn oder nicht? So, und Gott ist es wichtig, dass wir uns entscheiden. So, er legt da viel Wert drauf, so dass man sich ehrlich entscheidet, weil Ehrlichkeit ist das A und O bei ihm, weil er ist ein gerechter Gott, ne? So, wenn man sich für ihn entscheidet, dann sollte es eine Entscheidung sein, die zu 100% getroffen ist. So, wenn man sich gegen ihn entscheidet, dann sollte das eine Entscheidung sein, die zu 100% ist. So, es ist entweder kalt oder heiß. Aber was Gott absolut nicht ertragen kann, das ist, wenn man so ein 50-50-Ding ist. So und hin und her gependelt ist zwischen der Welt und ihm, zwischen seinem Willen und eigenem Willen. So, weißt du, wenn man eine Form von Frömmigkeit hat, so wie es in den letzten Tagen sein wird, so, aber Gott nicht lebendig in einem ist, so, dann tust du dir nur Leid an und alle, die um dich drum sind. So, Gott möchte gar keine Superchristen haben, keine Superkinder, die nie Fehler machen und immer mit 100% lieben, mit seiner Agape-Liebe, sondern Gott wünscht sich nur ehrliche Kinder, die vielleicht auch schwarze Schafe manchmal sind, aber wenigstens ehrlich. So, wenn du ehrlich bist mit Gott, trägt er dich bis zum Ende. So, und dann gehst du 100% mit ihm. So, aber wenn du versuchst, es zu vertuschen, so, und auch vor dir selbst, so, durch Religiosität oder Gesetzlichkeit, durch kleine Mini-Götzen, die du dabei hast, oder ein Kreuz, das du im Umhang hast, oder die Gottesdienste, die du besuchst, oder die lauten Gebete, die man macht, so, die nicht vom Herzen kommen, so, dann bist du ein Gräuel für Gott. Und gleichgesetzt mit jemandem, der, ja, der Zauberei tut und Hexen anbetet und Dämonen beschwört. Das ist schon wirklich krass. So, also die Thematik von heute. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller Kraft, selbst wenn das nicht viel ist. So. Und das reicht. Vater, ich danke dir, dass du nicht mehr verlangst, als wir dir geben können. Und dass du uns durchschaust. Ich danke dir, dass du ein treuer Gott bist. Dass du ein Gott bist voller Gnade und voller Liebe. Dass du ein Vater bist, der treu ist und der züchtigt. Dass du jemand bist, der uns nicht einfach gehen lässt, sondern ja, der uns behält. Und ich danke dir für den Geist, den du gegeben hast und dass du uns lehrst und uns leitest und uns immer wieder zurückholst zu dir und uns ein Herz gibst, in dein Wort zu lesen und zu wachsen. Bring uns zum Glühen innerlich. Zeig uns, wie schön es ist, auch mit seiner Seele, mit seiner Leidenschaft zu lieben und dich anzubeten. Ja, mach's ehrlich. So, zeig uns, so wie du Saul gezeigt hast, die Stellen in unserem Leben, wo wir falsch liegen und geblendet sind und uns noch nicht mehr kennen. So, zeig uns das auf, sodass wir die Chance haben, umzudrehen. Und wir wollen nur dich, mehr nicht. Du bist alles, was wir brauchen. Ich danke dir, dass dir das reicht und dass uns das reichen kann.